Guten Morgen miteinander. Schön, wieder da zu sein. Ich habe im Sinn, im Buch Daniel weiterzufahren. Es ist ja schon ein Zeitchen her, seit der letzten Predigt zum Daniel. Aber ich denke, man findet den Rang schnell, um da weiterzumachen. Wir du jetzt auf Schriftdeutsch weiterfahren. Wir waren letzte Woche in Adelboden, Ferien, Halbferien. Ich hatte da jeden Abend Andacht. Deshalb habe ich nicht mehr Zeit gehabt, noch eine PowerPoint zusammenzustellen. Ihr müsst jetzt einfach mehr mit den Ohren hören, mit den Augen gibt es nichts zu sehen. Aber dann kann man dafür auch mal die Augen schließen und sich überlegen, was hat er nun eigentlich gesagt? Stimmt das überhaupt? Prüfet und das Gute behaltet. Daniel ist ganz ein interessantes Buch. Er hat interessante Erlebnisse gemacht. Und er hat es mit dem Herrscher der damaligen Zeit, dem höchsten, größten Herrscher der damaligen Zeit zu tun gehabt. König Nebukadnezar war der König des Babylonischen Reichs, damals die einflussreichste Persönlichkeit der damals bekannten Welt. Nebukadnezar hat sich eine Herrschaft aufgebaut, sein Reich ist dann den Höhepunkt gelangt und das war ihm auch bewusst. Er wusste, dass er sehr viel erreicht hat. Und wie das so ist bei uns Menschen, wenn wir viel erreicht haben, kommt gerne mal der Moment, wo wir auch darüber sehr, sehr stolz werden. Stolz. Ja, schließlich sind wir gut, sonst hätten wir das nicht erreicht. Und da ist Nebukadnezar keine Ausnahme. Ich denke, das kann auch uns geschehen. Das kann im Gemeindedienst entstehen. Ein Pastor, der erlebt, wie seine Gemeinde wächst. Von 30 auf 300, auf 3000 und mehr, kommt sehr schnell mal auch in die Versuchung, sich selbst zu loben. Sich selbst gut zu finden, dass er das erreicht hat. Nebukadnezar ging es jedenfalls so, aber dieser Text ist nicht nur einfach eine Erinnerung, was damals passiert ist, sondern ich denke, er hat auch uns etwas zu sagen. Uns heute, die wir hier sitzen. Der Text, es ist ab Kapitel 3, Daniel 3, ab Vers 31, ist eigentlich von Nebukadnezar selbst verfasst und hat dann Eingang gefunden in das Buch Daniel, weil es eben in diese Zeit gehört, wo Daniel am Wirken war und weil Gott diesem Mann ganz speziell begegnet ist, wie das nicht alle so erleben. Und dieser biblische Bericht aus dem Buch Daniel von Nebukadnezar, genau speziell dieser Bericht, von dem gibt es eine außerbiblische Bestätigung, dass das so geschehen ist. Nur wird in dieser außerbiblischen Bestätigung nicht Nebukadnezar genannt als der, der das erlebt hat, sondern einer der Nachfolger von ihm, nämlich Nabonid. Und der ist ein indirekter Nachfolger von Nebukadnezar, unter dessen Regierung auch Belsazar dann der zweite im Reich war. Und interessant ist, dass dann Daniel im Gespräch mit Belsazar, diese Predigt kommt dann erst nächstes Mal dran, aber nur einfach um einen Link zu machen, Als Daniel im Gespräch mit Belsazar war, hat er Bezug genommen auf dieses Ereignis. Und er sagt zu Belsazar, als sein, also Nebukadnezars Herz sich überhob und sein Geist hochmütig geworden war, wurde er aus der Gemeinschaft der Menschen vertrieben, bis er erkannte, dass der höchste Gott Macht hat über die menschliche Königsherrschaft. Also Daniel nimmt Bezug auf diese Geschichte, die heute dran ist. Die Geschichte ist sehr lang. Also da sind das ganze Kapitel 4, 34 Verse, und aus dem Kapitel 3 ist das dann noch ab Vers 31 bis 33. Und ich denke, dass ich nicht den ganzen Text lese. Ich werde dann ein wenig erzählen, was da eigentlich noch dazugehört. Aber den Beginn, wie Nebukadnezar nun nach all diesen Ereignissen eben den Bericht schreibt, das lesen wir Verse 3, 31 bis 33 und noch etwas darüber hinaus. Der König Nebukadnezar wünscht allen Völkern und Völkerschaften und Sprachen, die auf der ganzen Erde wohnen, wünscht allen Völkern und Sprachen, die auf der ganzen Erde wohnen, euer Friede nehme zu. Es hat mir gefallen, die Zeichen und Wunder zu verkünden, die der höchste Gott an mir getan hat. Wie groß sind seine Zeichen, wie gewaltig seine Wunder. Sein Reich ist ein ewiges Reich und seine Herrschaft währt von Geschlecht zu Geschlecht. Wow, was für eine Aussage des höchsten Mannes der Welt, Nebukadnezar. Ich weiß nicht, ob ein Putin oder ein Herr Obama solche Worte über den Mund bringen würde. Nebukadnezar hatte eine Erkenntnis, die ist tief gegangen und die war nicht einfach so dahergeredet. Da waren Erfahrungen dahinter. Ich habe gesagt, ja, dass es eine Entsprechung gibt dieser Geschichte in außerbiblischen Berichten. Aber eigentlich müsste man jetzt fragen, wem glauben wir mehr? Der Bibel, Gottes Wort? Oder irgendwelchen Geschichtsschreibungen, da wissen wir nicht genau, wer das verfasst hat, woher das kommt. Über die Echtheit des Berichtes schreibt Gerhard Meyer, Dr. Gerhard Meyer in der Wuppertaler Studienbibel, er hat eine Auslegung des Buches Daniel verfasst. Über die Echtheit des Berichtes umstritten ist auch hier die geschichtliche Zuverlässigkeit des Berichtes. Neuerdings glauben viele, Daniel 4 verwechsle Nebukadnezar mit dem letzten neubabylonischen König Nabonid. Aber eine Reihe von Beobachtungen zu Form, also das Edikt und Inhalt des Kapitels, bestärkt die Überzeugung, dass wir es mit einem Bericht von hoher geschichtlicher Zuverlässigkeit zu tun haben. Soweit Gerhard Meyer. Er ordnet also dieses Ereignis wirklich auch Nebukadnezar zu. Und viele auch Theologen in unserer Zeit, die wirklich sich auch wissenschaftlich mit der Bibel befassen, bestätigen das. Also Nebukadnezar hat hier ein Erlebnis gemacht. Und nach diesem Erlebnis schreibt er einen Brief an sein ganzes Herrschaftsgebiet, all die Völker, all die Unterregenten, Satrapen und wie das alles sich nennt, haben diesen Brief bekommen und er schildert da, was geschehen ist. Und er lobt diesen einen höchsten Gott. Wie groß sind seine Zeichen, wie gewaltig seine Wunder. Sein Reich ist ein ewiges Reich. und seine Herrschaft währt von Geschlecht zu Geschlecht. Und dann erzählt Nebukadnezar: Ich, Nebukadnezar, lebte sorglos in meinem Haus, glücklich in meinem Palast. Da hatte ich einen Traum, der mich erschreckte, und die Gedanken auf meinem Lager und die Gesichter meines Hauptes ängstigten mich. Und es wurde mir Befehl gegeben, alle Weisen Babels vor mich. Es wurde von mir Befehl gegeben, alle Weisen Babels vor mich zu bringen, damit sie mir die Deutung des Traumes verkündeten. Das kennen wir ja schon. Schon im zweiten Kapitel hatte Nebukadnezar einen Traum. Er sah da eine Statue, die vier Weltreiche, wir haben das schon durchgenommen. Und jetzt hat er wieder einen Traum. Damals hat er den Traum nicht erzählt, sondern diese Weissager und alles sollten das herausfinden, was er geträumt hat. Daniel allein konnte das. Diesmal aber erzählt er den Traum. Er erzählt, wie er in seinem Traum einen Baum gesehen hat, einen großen, der wurde immer größer, die Baumkrone hatte überdimensionale Maße. Wir lesen in Vers 7, ich schaute und siehe, es stand ein Baum mitten auf der Erde. Das zeigt, dass er eben das, die Weltherrschaft hatte. Es zeigt etwas von dieser Herrschaft, die er hatte, mitten auf der Erde. Seine Höhe war gewaltig, der Baum war groß und stark und sein Wipfel reichte bis an den Himmel und er war bis ans Ende der ganzen Erde zu sehen. Sein Laub war schön, seine Frucht reichlich und Nahrung für alle fand sich unter ihm, an ihm, und unter ihm suchten die Tiere des Feldes Schatten, die Vögel des Himmels wohnten in seinen Zweigen und von ihm nährte sich alles Fleisch. Ich schaute in den Gesichten meines Hauptes auf meinem Lager und siehe, ein heiliger Wächter stieg vom Himmel herab und rief mit gewaltiger Stimme und sprach, haut den Baum um und schlagt seine Äste ab, streift sein Laub ab, zerstreut seine Früchte, die Tiere unter ihm sollen wegfliegen und die Vögel von seinen Zweigen. Wegfliehen und die Vögel von seinen Zweigen. Aber seinen Wurzelstock sollt ihr in der Erde lassen, und zwar in Fesseln aus Eisen und Erz im Gras des Feldes, damit er vom Tau des Himmels benetzt werde und mit den Tieren Anteil habe an den Kräutern der Erde. Sein menschliches Herz soll verwandelt werden und es soll ihm ein tierisches Herz gegeben werden und 7 Zeiten sollen über ihm ergehen. Im Rat der Wächter wurde das beschlossen und von den Heiligen wurde es besprochen und verlangt, damit die Lebenden erkennen, dass der Höchste über das Königtum der Menschen herrscht und es gibt, wem er will, und den Niedrigsten der Menschen darüber setzt. Diesen Traum habe ich, der König Nebukadnezar, gesehen. Und jetzt hat der König die Weisen holen lassen, denn er wollte ja wissen, was bedeutet dieser Traum. Er wusste, da muss etwas Größeres, etwas Entscheidendes dahinter stecken, das ihn betrifft, aber er konnte es nicht deuten. Und er holte Daniel, und Daniel deutete ihm diesen Traum. Und Daniel sagte ihm, der Baum, das bist du, das ist dein Reich. Und er hat ihm dann auch gesagt, dass das von ihm genommen wird und so weiter. All diese Auslegungen hat Daniel gebracht, dieser Baum bist du und du wirst aus dem menschlichen Geschlecht verstoßen werden und wie die Tiere auf dem Feld leben müssen, bis eben 7 Jahre, 7 Zeiten über dich ergangen sind. Und am Schluss gibt Daniel dem König einen Rat im Vers 24. Darum, o König, lass dir meinen Rat gefallen und brich mit deinen Sünden durch Gerechtigkeit und mit deinen Missetaten durch Barmherzigkeit gegen Elende, wenn dein Wohlergehen dauerhaft sein soll. Also Daniel hat diesen Traum gedeutet und ihm gesagt, es gibt nur einen Weg, von dem, dass das an dir vorbei, schadlos vorbeigehen kann. Tue Buße, kehre dich zu Gott. Übe Gerechtigkeit, übe Barmherzigkeit, brich mit deinen Sünden. Diese Botschaft ist eine Botschaft zur Umkehr. Eine Botschaft, die sehr ernst ist für diesen Mann. Und Nebukadnezar hatte schon mehrere Erlebnisse mit Gott. Und wenn wir das richtig einordnen wollen, müssen wir mal kurz zurückblenden, was bereits geschehen ist. Die erste Begebenheit, in der Nebukadnezar mit dem lebendigen Gott, mit Jahwe, dem Gott der Hebräer, Gott Israels, zu tun hatte, finden wir in Kapitel 2. Und das ist eben dieser Traum, der erste Traum mit dem Standbild Nebukadnezar, das Haupt aus Gold. Und dann geht es nach unten, die anderen Weltreiche. Am Schluss von dieser Geschichte, von diesem Traum und der Auslegung, die Daniel ihm gegeben hat, da war ja im Traum ein Stein, der sich gelöst hat, ohne Zutun von Menschenhand, und dieses Standbild, diese Statue zertrümmert hatte. Da sagt Daniel zu dieser Stelle, und das scheint mir die entscheidende Aussage zu sein in diesem zweiten Kapitel: Aber in den Tagen jener Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das in Ewigkeit nicht untergehen wird, und sein Reich wird keinem anderen Volk überlassen werden. Es wird alle jene Königreiche zermalmen und ihnen ein Ende machen. Es selbst aber wird in Ewigkeit bestehen. Die Antwort damals von Nebukadnezar: Wahrhaftig, euer Gott ist der Gott der Götter und der Herr der Könige. Wenn wir nun das vergleichen mit dem, was wir hier gelesen haben, die Aussage von Nebukadnezar, da sagt er ja im Vers 33, wie groß sind seine Zeichen, wie gewaltig seine Wunder. Sein Reich ist ein ewiges Reich. Jetzt nimmt er das auf, was Daniel ihm eigentlich schon viel früher gesagt hat. Gottes Reich ist ein ewiges Reich. Sein Reich wird in Ewigkeit nicht untergehen und es wird auch keinem anderen Volk übergeben werden. Aber dazwischen musste Nebukadnezar noch eine Erfahrung machen. Und das sind dann ganz interessante Dinge, die da geschehen sind. Da waren ja die drei Freunde, das war die vordere Predigt, die ich hatte, die drei Freunde, die sich geweigert hatten, ein Standbild, eine Säule von riesiger Größe zu verehren. Damit hätten sie den Gott Bel, den babylonischen Gott, verehrt und gleichzeitig auch Nebukadnezar Anbetung entgegengebracht, und die drei Freunde weigerten sich, die machten da nicht mit. Sie wollten lieber den Tod im Feuerofen, denn das war ja die Androhung: wenn ihr euch nicht wenn ihr nicht niederfallt vor dieser Statue, werdet ihr im Feuerofen euer Ende finden. Die drei Freunde wollten lieber den Tod im Feuerofen erleiden, als ihren Gott Jahwe abzusagen und Götzen zu verehren. Auch hier gibt es eine entscheidende Aussage, die diese drei dem Nebukadnezar, ja, ich müsste fast sagen, entgegengeschmettert haben, denn das war ein Schmetter für ihn, den höchsten König, den Herrscher der damaligen Welt, wie die keck und frech auftreten vor ihm und sagen, nach der Androhung des Feuerofens, wenn es so sein soll: Unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem glühenden Feuerofen erretten, und er wird uns bestimmt aus deiner Hand retten, o König. Und wenn es nicht sein soll, so wisse, o König, dass wir deinen Göttern nicht dienen und auch das goldene Bild nicht anbeten, das du aufgestellt hast. Tja, das braucht Rückgrat, he? Das braucht Mut. Und das kann nur jemand, der sich des Gottes, an den er glaubt, gewiss ist, der weiß, dieser Gott steht an meiner Seite, der steht hinter mir, das ist der einzige wahre Gott und es lohnt sich auch, für diesen im Feuerofen umzukommen. Wenn ich das Leben erhalten will, wer das Leben erhalten will, sagt Jesus, wird es verlieren. Wer es verliert um meinetwillen, wird es gewinnen. Genau das kann man hier daraus ziehen. Gott hatte die drei dann tatsächlich beschützt. Sie blieben unversehrt. Nebukadnezar musste erkennen, dass da ein Größerer ist, als den Gott, den er anruft. Und er sprach zu ihnen, nachdem er sie herausholen ließ aus dem Feuerofen, oder sie herausgerufen hatte, sie sind wohl selbst gekommen, da ergriff Nebukadnezar das Wort und sprach, gepriesen sei der Gott Sadrachs, Mesachs und Abednegos, der seinen Engel gesandt und seine Knechte errettet hat. Auf ihn vertrauten und das Gebot des Königs übertraten und ihre Leiber hingaben, weil sie keinen anderen Gott verehren und anbeten wollten als ihren Gott allein. Und von mir wird eine Verordnung erlassen, dass wer immer unter allen Völkern, Völkerschaften und Sprachen von dem Gott Sadrachs, Mesachs und Abednegos leichtfertig spricht, in Stücke zerhauen und sein Haus zu einem Misthaufen gemacht werden soll. Weil es keinen anderen Gott gibt, der so erretten kann wie dieser. Welch eine Erkenntnis hatte dieser Mann? Stellt euch vor, der Bundesrat oder Obama oder irgendeiner dieser höchsten Führer ihrer Nation würde sagen, von jetzt an wird jeder bestraft, der etwas gegen Jesus Christus sagt. Ja, da wären wir schon bald im islamischen Gefilden. Wer etwas gegen Allah oder seinen Propheten sagt, ja, der muss mit dem Schlimmsten rechnen. Aber gegen Christus darf man alles sagen. Gegen die Bibel darf man alles sagen. Ihr könnt heute da draußen ein großes, am 1. August ein großes Augustfeuer mit lauter Bibeln machen. Keiner wird euch etwas zuleide tun. Macht das mit dem Koran. Wir haben keinen Respekt mehr vor unserem Gott und seinem Wort. Das ist das Problem in unserer Gesellschaft. Sonst würden wir auch anders umgehen damit. Es ist ja interessant, die Mohammedaner dürfen und tun das auch nicht, sie dürfen ihren Koran nicht auf den Boden legen. Ich glaube, sie dürfen sogar den Koran nicht unterhalb der Hüften irgendwo deponieren. Das ist eine Respektlosigkeit gegen dem Wort des Koran. Und seit ich das weiß, habe ich manchmal Hemmungen, die Bibel auf den Boden zu legen. Denn ist das nicht viel wertvoller? Nun, ich bin etwas ausgeschweift. Nebukadnezar hatte also zwei Begebenheiten, die ihn Gott erkennen ließen. Er hatte eine große Erkenntnis über Gottes Macht erhalten und diese auch mitgeteilt. Er hat sogar Verordnungen erlassen. Jahwe, Gott hat sich diesem heidnischen König offenbart wie kaum jemandem anders. Und dieser hat darauf reagiert, indem er in seinem Reich verboten hat, etwas Schlechtes, Abwertendes über diesen Gott zu sagen oder zu tun. Aber trotzdem fehlte etwas. Es fehlte immer noch etwas. Wie lange braucht ein Mensch, um ein Jünger Jesu zu werden? Wie lange? Was braucht das alles? Wir sehen, das geht nicht einfach, da ist ein Gott. Ja gut, dann ist's gut, dann folge ich dem nach. Und alles ist in Butter. Es gibt kaum jemanden, bei dem das so locker geht. Wir müssen einfach wissen, Gott ist ein heiliger Gott. Er teilt seine Ehre nicht mit anderen. Wir können nicht Gott und in unserem Leben gleich hochachten. In Jesaja 42, Vers 8 lesen wir, ein Wort, das Gott gesprochen hat. Ich bin der Herr, oder ich bin Jahwe, das ist mein Name, und ich will meine Ehre keinem anderen geben, noch meinen Ruhm den Götzen. Wir können nicht zwei Herren dienen, hat Jesus schon gesagt. Wir werden den einen lieben, den anderen hassen, den einen ehren, den anderen verachten. Die Frage ist nur, welcher hat an erster Stelle? Aber Gott teilt seine Ehre, seinen Ruhm, seine Macht nicht mit einem anderen, nicht mal mit uns selbst. Wir können nicht Gott dienen und unserem eigenen Willen. Entweder oder. Da wird es ernst. Nehmen wir Beispiele. Saul konnte nicht bestehen, weil er dem Volk mehr gehorchte als Gott. Damit gab er dem Volk Vorrang. Er ehrte damit das Volk mehr, als er Gott ehrte. Und da sagte ihm Samuel, auch die besten Opfer nützen nichts, wenn du nicht Gott gehorsam bist, denn Gehorsam ist besser als Opfer. Der Pharao musste kapitulieren, weil er sich nicht von Gott etwas sagen lassen wollte. Und Gott hat gehandelt durch Mose und Aaron. Die 10 Plagen, eine nach der anderen. Bei jeder Plage hat sich Gott mehr offenbart. Der Pharao musste erkennen. Zu Beginn hat er gesagt, als Mose zum ersten Mal kam, wer ist Jahwe, dass ich auf seine Stimme hören sollte, um Israel ziehen zu lassen. Ich kenne den Herrn nicht und ich will Israel auch nicht ziehen lassen. Aber er lernte den Herrn kennen. Und dann kamen die Plagen, bei denen nur noch die Ägypter betroffen waren. Israel und der ganze Landstrich, wo Israel zu Hause war, blieb verschont. Und der Pharao erkannte, da ist Gott, da ist Jahwe am Werk. Aber er hat sich diesem Reden Gottes verschlossen. Was hat das gewirkt? Er musste es bezahlen mit seinem erstgeborenen Sohn und dann noch mit seiner Armee. Er hat seinen Sohn verloren und auch noch seine Armee. Gott redet und erwartet, dass wir hören. Wenn wir es nicht tun, geht er andere Wege mit uns und die können schmerzhaft werden. Der verstockte Mensch wie Pharao, auch heute, wird zuletzt das Gericht zu spüren bekommen. Das ist so. Gott gibt Gnadenzeit, ja. Die hat er auch Nebukadnezar gegeben, ja. Aber wer nicht hört, da kennen wir das Sprichwort, wer nicht hören will, muss fühlen. Das gilt in diesem Fall. Mit Sicherheit. Es ist nur eine Zeitfrage. In dieser Gnadenzeit ist Umkehr möglich. Umkehr aber bedeutet immer Unterordnung unter den lebendigen Gott. Und das ist der Rat, den Daniel dem Nebukadnezar da im Vers 24 gegeben hat. Darum, o König, lass dir meinen Rat gefallen. Brich mit deinen Sünden durch Gerechtigkeit und mit deinen Missetaten durch Barmherzigkeit gegen Elende, wenn dein Wohlergehen dauerhaft sein soll. In unserem Text sehen wir dann, wenn wir weitergehen, dass Nebukadnezar das eben nicht zu Herzen genommen hat. Trotz dem, was er alles erlebt hat, an Wundern, an Wirkung Gottes. Wir lesen Vers 26. 12 Monate später erging er sich auf seinem königlichen Palast in Babel. Da begann der König und sprach, ist das nicht das große Babel, das ich mir erbaut habe zur königlichen Residenz, mit meiner gewaltigen Macht und zu Ehren meiner Majestät? Also hier erhebt er sich fast über alles, was man kann. Er ist der Herr, er ehrt sich selbst und holt sich die Ehre. Und es war schon... Es ist einfach so, genau in diesem Moment, denn das war ja der Traum, in diesem Moment, als er sich überhoben hat und seine Ehre selbst hochgehoben hat, da kam das Wort Gottes, der die Ehre nicht mit einem anderen teilt. Und da kam, noch war das Wort im Mund des Königs, Vers 28, da erklang eine Stimme vom Himmel herab, dir wird gesagt, König Nebukadnezar, das Königreich ist von dir genommen. Man wird dich von den Menschen verstoßen und du sollst dich bei den Tieren des Feldes aufhalten. Mit Gras wird man dich füttern wie die Ochsen und 7 Zeiten sollen über dir vergehen, bis du erkennst, dass der Höchste Macht hat über das Königtum der Menschen und es gibt, wem er will. Und so ist es geschehen. Er wurde wahnsinnig, benahm sich wie ein Tier, ließ die Haare wachsen, die Fingernägel so, 7 Jahre, weiß nicht, wie lang die dann werden, aber das waren dann schon mehr Krallen. Heute machen das die Frauen ja freiwillig, dass sie sich da so Stöpsel aufsetzen, dass es möglichst lang wird. Das machen ja nur die Wahnsinnigen. Entschuldigung. Gott hat gehandelt. Und genauso hat er gehandelt bei Herodes, wissen wir das? In der Apostelgeschichte, als Herodes eine Rede hielt, und das Volk ihn ehrte und sagte, ja, da spricht ein Gott und nicht ein Mensch. In diesem Moment wurde er, es heißt da, von Würmern von innen her zerfressen und er starb kurz darauf. Gott lässt sich nicht die Ehre stehlen und Gott lässt sich nicht spotten. Auch nicht, wenn wir seinen Namen tragen als Christen, dann erst recht nicht. Denn Petrus hat gesagt, das Gericht muss am Haus Gottes beginnen. Aber was wird mit denen, die nicht glauben? Wenn schon Christen durch Nöte hindurchgehen müssen, damit sie geläutert werden. Gott redet und er erwartet, dass wir hören. In unserem Text sehen wir also, Nebukadnezar hat diese Mahnung des Daniel nicht wirklich aufgenommen. 12 Monate später, 1 Jahr, ist gekommen, was Daniel vorausgesagt hat. Die ganze Erkenntnis von Gott, die er vorher erhalten hat, war wie weggeflogen. Nichts hat genützt. All die Wunder, die er erlebt hat, durch die 3 Männer im Feuerofen und so weiter, das war ja nicht alles. Da war noch mehr dabei. Er hatte schließlich Daniel als seinen höchsten Ratgeber. Alles hat letztlich nichts genützt. Die ganze Erkenntnis Gottes wird dem Menschen zum Gericht, wenn sie nicht dazu führt, Gott die Ehre zu geben und in eine Lebensbeziehung mit ihm zu treten, umzukehren. In Matthäus 4, Vers 17 lesen wir, wie Jesus anfing zu predigen und er sagte, kehrt um, das Königreich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Und hier wird genau das verkündigt, was Daniel dem Nebukadnezar im 2. Kapitel gesagt hat. Gott wird ein Himmelreich, ein Reich, ein Königreich erschaffen, das wird ewig dauern. Ein kleiner Stein und der wird immer größer und größer und größer, bis er die ganze Welt ausfüllt. Und Jesus ist gekommen und sagt, das Königreich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Da sagt Jesus, es ist jetzt geschieht genau das, was Daniel dem Nebukadnezar prophezeit hat. Und dann werden die Königreiche, das finden wir dann in der Offenbarung, zusammenfallen und Gott wird sein ewiges Reich aufrichten. In Matthäus 4, 23 wird nochmals darauf hingewiesen, Jesus zog umher in ganz Galiläa, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium vom Königreich. Die Verkündigung des Himmelreichs hat begonnen und wir tun gut daran, darauf zu hören, was denn das Reich Gottes wird auch heute noch verkündigt. Da ist Jesus gekommen, das ist der Unterschied zum Alten Testament. Jesus ist Mensch geworden, Gott wurde Mensch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Die Herrlichkeit des Eingeborenen, des einzig geborenen Sohnes vom Vater. Jesus, Gott, wohnte unter uns. Er offenbarte uns Gottes Willen, er offenbarte uns Gottes Macht, er offenbarte uns Gottes Liebe, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Jesus offenbarte diese Liebe. Und er nahm die Schuld der Menschen, deine, meine Schuld, die Schuld der ganzen Welt auf sich, denn er ist das Lamm Gottes, das der Welt Schuld trägt. Nicht nur der frommen Schuld, die Schuld der Welt ist eigentlich abgetragen. Keiner muss verloren gehen. Aber wissen die Menschen das? Hören sie darauf? Jesus ist gekommen, um die zerstörte Beziehung zum lebendigen Gott, zu seinem Vater, zu unserem Vater, zu heilen und das ewige Leben zu geben. In Jesus Christus macht uns Gott zu Söhnen und Töchtern, indem er uns seinen Heiligen Geist gibt. Denen, die seinem Ruf folgen, kehrt um, denn das Himmelreich Gottes ist nahe herbeigekommen. Und dieser Ruf soll heute weitergehen. Dazu sind wir berufen, aufgerufen, als Einzelne, als Gemeinde. Wenn wir das nicht tun, dann missachten wir Gottes Willen, Gottes Plan für diese Welt. Dieser Ruf ergeht immer noch durch seine Nachfolger, durch die Gemeinde. So werden wir diesen Auftrag wahrnehmen. Paulus schreibt in 2. Korinther 5,20, so sind wir nun Botschafter an Christi Statt, denn Gott ermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi Statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Es reicht nicht, diese Botschaft einfach zu hören und gut zu finden und zu bejahen. Ja, das ist eine gute Botschaft, ich finde das super. Das reicht nicht. Jesus hat den Preis bezahlt, damit Verlorene, in Sünden verstrickte, in Schuld gefangene, unheilbare Menschen gerettet werden können. Kein Mensch muss vor Gottes Gericht umkommen und auf ewig verloren gehen. Aber es gibt eben eine Bedingung. Du musst dich unter die Herrschaft dieses Gottes stellen, unter die Herrschaft Jesu. Er teilt seine Ehre nicht mit etwas anderem. C.S. Lewis hat gesagt, Umkehr ist der schnellste Schritt voran. Diese Umkehr ist uns nur in Jesus nicht nur angeboten, sondern befohlen, geboten. Sie ist angeboten, ja. Aber du kannst auch Nein sagen dazu. Jeder kann Nein sagen dazu. Du musst nicht. Aber wenn du willst, wenn du nicht umkehrst, nicht zu Jesus gehst, dann gibt es kein Heil für dich. Für niemanden. Das Heil ist ausschließlich in Jesus Christus. Es gibt kein Heil, es gibt keinen anderen Namen, durch den wir gerettet werden, außer durch Jesus. Und das heißt, ich unterordne mich seinem Willen. Das heißt nicht, oh schön, dass ich erlöst bin und nun kann ich machen, was ich will, es kann mir nichts mehr passieren. Das ist eine Lüge des Teufels. Im vorliegenden Text lesen wir dann, wie nach 7 Zeiten dieser Nebukadnezar aufgeblickt hat, aufgesehen hat. Nach Verlauf, Vers 31 der Zeit, hob ich Nebukadnezar meine Augen zum Himmel empor und mein Verstand kehrte zu mir zurück. Da lobte ich den Höchsten und pries und verherrlichte den, der ewig lebt, dessen Herrschaft eine ewige Herrschaft ist und dessen Reich von Geschlecht zu Geschlecht währt, gegen welchen alle, die auf Erden wohnen, wie nichts zu rechnen sind. Er verfährt mit dem Herr des Himmels und mit denen, die auf Erden wohnen, wie er will und gibt niemand, der seine Hand wehren oder zu ihm sagen dürfte, was machst du? Zur selben Zeit kam mir mein Verstand zurück und mit der Ehre meines Königstums kehrte auch meine Herrlichkeit und mein Glanz zurück. Meine Räte und meine Großen suchten mich auf und ich wurde wieder über mein Königreich gesetzt und erhielt noch größere Macht. Nun lobe und erhebe und verherrliche ich Nebukadnezar, den König des Himmels. Denn all sein Tun ist richtig, seine Wege sind gerecht. Wer aber hochmütig wandelt, den kann er demütigen. Das ist Nebukadnezar. Und aus meiner Sicht hat dieser Mann nun wirklich begriffen, wer dieser Gott ist und ist umgekehrt zu dem lebendigen Gott und hat ein neues Leben begonnen. Das ist das Letzte, was wir von Nebukadnezar hören. Nachher ist nicht mehr von ihm die Rede. Nebukadnezar erkannte also am Ende diesen Gott als der wahre Herrscher an. Auch über sich selbst. Und so wurde er wieder eingesetzt in seine Stellung. Und das ist nun eine interessante Parallele, die wir in Offenbarung finden. Wenn wir da im Kapitel 2 lesen, ich komme jetzt zum Ende meiner Botschaft, Kapitel 2, in der Offenbarung, Vers 10, fürchte nichts von dem, was du erleiden wirst, siehe, der Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet, und ihr werdet Drangsal haben 10 Tage lang. Und dann sagt der Engel Gottes, sei getreu bis in den Tod, so werde ich dir die Krone des Lebens geben. So wie Nebukadnezar wieder eingesetzt wurde, seine Krone wieder erhalten hat, seine Macht wieder erhalten hat und die wurde noch größer. Denn jetzt war er ein barmherziger Herrscher. Jetzt war er ein anderer Mann. Und so ist die Verheißung an die Gemeinde Jesu, die treu ist zu seinem Gott. Sie wird die Krone des Lebens ererben. Wer diese meine Rede hört, sagt Jesus am Ende der Bergpredigt, und tut, der hat auf Fels gebaut, der wird nicht untergehen. In Psalm 121 lesen wir Vers 1 und 2, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Der Psalmist war in Not, hat aufgeschaut zu den Bergen. Aber von diesen Bergen ist nichts zu erwarten. Die Berge bringen nichts. In der Offenbarung lesen wir, dass die Gottlosen schreien, ihr Berge fallt auf uns, damit wir nicht diesem lebendigen Gott, dem heiligen, zornigen, richtenden Gott und Jesus, dem Lamm, gegenüberstehen müssen. Der Psalmist weiß, meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Ja, nicht nur die Berge, Himmel und Erde. Und dieser Gott, Jahwe Gott, der Herr, in Jesus Christus Mensch geworden, der ist Hilfe und Trost denen, die ihm vertrauen. Ich möchte beten. Herr, dein Wort ist wie ein Hammer, der Felsen zerschlägt. Dein Wort geht tief. Es lässt uns nicht einfach an der Oberfläche stehen. Es dringt ein in die Herzen und will, dass wir denken, überdenken und unser Leben in deine Hände legen. Dir vertrauen, denn du bist vertrauenswürdig. Dein Wort ist Wahrheit. Lass uns das aufnehmen und jeden Tag wieder neu in der Kraft und in der Liebe zu dir unseren Weg gehen. Segne uns, Herr. Wir brauchen dich. Amen.